Willkommen zur ersten Bücher-Podcast-Folge im Jahr 2021 und wir hoffen, Sie hatten schöne Feiertage, ruhige Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und einen großen Stapel Bücher neben sich. Bei mir ist das der Fall. Hallo Friedjof, ich hoffe, bei dir auch.
Hallo Andrea, ja, bei mir ist es auch der Fall und ein Sofa gleich neben diesem Stapel, also so wie man sich's besser gar nicht wünschen kann.
Jetzt hätte ich fast gesagt, das ist unsere Januar-Ausgabe, ist es aber nicht. Wir haben nämlich eine große Planänderung hier vorgenommen. Wir wollen Sie, liebe Hörer, jetzt künftig jeden Sonntag mit einer neuen Podcast-Folge beglücken. Die ist dann ein bisschen kürzer als sonst unsere langen Mammutfolgen, dafür öfter. Und das ist unser Neujahrsvorsatz fürs nächste Jahr.
Diesmal soll es um Friedrich Dürrenmatt gehen, am 5. Januar vor 100 Jahren geboren. Sie wissen schon, der mit Der Besuch der alten Dame.
Und Die Physiker, die ich in der Schule lesen musste.
Ja, du hattest Die Physiker.
Ich hatte die, genau. Und das ist auch schon so ein bisschen das Stichwort. Wir dachten so, also mein erster Reflex war so, Also man kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Es war so ein allgemeines Gefühl der Alarmung, wie das halt bei Schullektüre leider oft der Fall ist. Und da habe ich gedacht, einer, der uns Dürrenmatt erklären kann und vielleicht auch muss, ist Simon Strauß. Das ist unser Theaterkritiker im Haus, Schriftsteller. Und der weiß, etwas über den Dramatiker und Prosaschriftsteller zu erzählen. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, ja, ich habe ja gerade diese 700 Seiten Biografie, die gerade erschienen ist, hier auf dem Tisch liegen. Und die hat er dann auch natürlich für uns gelesen. Also schön, dass du Zeit hast für uns, lieber Simon.
Ich freue mich, bei euch zu sein.
Ich fange mal mit einem Geständnis an. Auch mir ist, wie so vielen, Dürrenmatt in der Schule begegnet. Ich hatte von Anfang an keine rechte Lust auf diese Begegnung und davon hat sich mein Interesse an diesem Schriftsteller peinlicherweise nie so wirklich erholt. Ich habe Den Besuch nicht gelesen, obwohl ich es in der Schule hätte tun müssen. Die Physiker sind an mir vorübergegangen. Ich kenne keinen seiner Krimis, keine Romane, keine Erzählung. Und ich habe mich später gefragt, woran diese Aversion wohl lag. Wobei Aversion jetzt auch ein bisschen stark ist. Ich bin nie über die Annahme hinausgekommen, dass ich als Schüler vielleicht mit dem Namen gefremdelt haben muss. Dürr und Matt, das klang irgendwie nicht so einladend frisch. Dagegen habe ich ganz gern gelesen. Simon, hattest du mehr Glück mit deinem ersten Mal Dürrenmatt?
Ja, also das ist ganz lustig, dass du das gleich natürlich mit frisch in Verbindung setzt. Das ist ja so ein bisschen wie Rolling Stones oder Beatles, glaube ich, ob man frisch oder Dürrenmatt-Anhänger ist oder war. Ich habe den Richter und seinen Henker gelesen, im Deutsch-Leistungskurs und mich da doch schon einigermaßen für interessieren können, für diese, ja, wie ich damals fand, interessante Art der Kriminalgeschichte, immer so einen leicht komödiantischen Unterton hatte, aber dann doch immer auch schnell in so grundsätzliche Moralfragen auch hineinsprang. Also ich bin dem sozusagen Theaterautor Dürrenmatt über den Prosa-Autor begegnet und deswegen hatte ich da einen leichteren Start vielleicht.
Ist das eigentlich eine gute Idee, Dürrenmatt auf harmlose Schüler loszulassen, die vielleicht in der 8. Klasse sind und gar keine Lust haben? Oder ist Dürrenmatt eigentlich vielleicht eher jemand, den man später auf vielleicht Leser oder als Theaterbesucher oder als Krimileser kennenlernen sollte?
Naja, jetzt könnte man bösartig sagen, ich glaube, wenn Menschen es nicht in der Schule lesen würden, dann würden sie es wahrscheinlich gar nicht lesen mehr. Ich glaube, es ist schon keine schlechte Idee, oder es kommt nicht von ungefähr, dass er Schulautor ist. Dürrenmatt kommt, also biografisch gesehen, vom Dorf. Der ist in einem bäuerlichen Umfeld aufgewachsen. Und dieses bäuerliche, derbe, auch zum Teil banale, den Hang zur Einfachheit, ja, den hat er eigentlich Zeit seines Lebens und seiner Karriere nie ganz abgelegt. Er entspricht nicht dem Inbegriff sozusagen des intellektuellen Schriftstellers. Er ist eben nicht Max Frisch. Ja? Er ist nicht jemand, der polyglott durch die Welt gefahren ist, der viele Frauengeschichten hatte und überall sozusagen politische, flammende Reden und so weiter. Das war der Dürrenmatt nicht, sondern er ist eben jemand, der mit großer Leidenschaft das Bäuerliche, so würde ich es nennen, Schreiben sich bewahrt hat. Das ist der Grund, würde ich sagen, warum er eben durchaus passend ist für Schullektüre, weil erstmal kommen viele seiner Geschichten und auch Theaterstücken sehr, sehr einfach und plotzentriert daher. Das sind einfach zum Teil wirklich spannend geschriebene Geschichten. Und man steigt dann sozusagen erst langsam auf die verschiedenen Interpretationsebenen, die da angelegt sind, hinab, wenn man das will. Ja, also deswegen würde ich sagen, dass er Schulautor ist, hat schon seine Berechtigung und es ist vielleicht auch seine Rettung. Denn in der Tat, das ist ja jetzt ja schon mehrmals angeklungen, jetzt 30 Jahre nach seinem Tod, hat man schon irgendwie das Gefühl einer ja distanzierten historischen Figur, die einem da gegenübertritt. Und das ist anders als bei anderen Figuren aus seiner Generation, wo man doch eine größere Nähe verspürt.
Du müsstest uns das mit dem bäuerlichen Schreiben vielleicht noch ein bisschen erklären, wenn du es nicht gerade schon getan hast mit dem ja. Weg zum Plot oder mit dem langsamen Abseilen in die tieferen Deutungsschichten.
Also das Bäuerliche meine ich einfach, er kommt aus einer Gegend da im schweizerischen, in einem kleinen schweizerischen Dorf in Emmental geboren, was eben noch stark geprägt war von Landwirtschaft, von auch dem Erzählen, ja, der Oral History, wenn man so will. Also so wird das jedenfalls auch in dieser neuen Biografie relativ eindrücklich beschrieben. Die Sagenwelten da, das ist der Kontext, in dem er einerseits aufwächst und der andere ist eben das Elternhaus. Er ist, wie so viele, ein Pfarrerssohn. Das heißt, die Religion, die vielen Bibelgeschichten und Gleichnisse spielen eine fundamentale Rolle bei seiner Entwicklung hin zum Schreiben. Man könnte sagen, eigentlich zu 80% ist sein Werk eine Auseinandersetzung, eine kritische Auseinandersetzung, eine parodistische Auseinandersetzung mit dem, was er in seinem Elternhaus als sozusagen wahrhaftigen Glaubensdogmen mitbekommen hat. Ja? Und er widersetzt sich dem eben einerseits durch Philosophie. Er studiert dann Philosophie, um eben sozusagen zu argumentieren. Aber er wird nie ein, deswegen meine ich, es wird nie ein intellektuelles Schreiben, sondern es bleibt bei dem Parabelhaften, bei dem Gleichnis eigentlich. Er sozusagen entwickelt eine Form der Religionskritik, ohne aber das Medium sozusagen zu wechseln. Er bleibt im Gleichnis und erzählt durchaus zum Teil mit existenzieller Wucht. Ja, wenn man an den Besuch der alten Dame denkt zum Beispiel, ist das ja ein Vorgang, wenn man so will. Eine reich gewordene Auslandsschweizerin kommt zurück in ihr Dorf, um sich zu rächen, grausam zu rächen für ein ihr angetanes Unheil, als sie jung war. Das hat immer sozusagen hinter der parodistischen, komödiantischen, einfachen Plot-Situation hat es immer auch, würde ich sagen, in irgendeiner Weise einen existenziellen Hintergrund, wenn man nicht sogar von religiös konnotierter Wucht sprechen will, die in seinen Stücken und in seinem erzählerischen Werk eben auftaucht. Und das meine ich eben mit dem Bäuerlichen, was heißt, diese Wurzeln ja des Religiösen und des parabelhaften Sagenerzählens, die hat er nie gekappt und hat sich eben zum Beispiel anders als Frisch, der sich ganz, ganz stark ja auf sein Innenleben, die Identitätsfragen, Biografie, Psychoanalyse und so weiter gestützt hat bei seinem Werk, hat er immer auch klar deutlich gemacht, dass er sich interessiert für Stoffe und Erzählungen, die außerhalb sozusagen seines eigenen Ichs liegen. Ja? Also ganz witzig hat er mal gesagt, solange es noch eine Autopanne gibt, ja, also etwas, was herkömmlich jedem mal passieren kann, solange wird er auch noch etwas zu schreiben haben.
Bevor wir uns jetzt gleich mit der Biografie von Ulrich Weber, der neuen Biografie, befassen, was ist für dich die beste Autopanne, die Dürrenmatt beschrieben hat? Wo würdest du sagen, wir hatten es jetzt gerade schon kurz ein bisschen in die Geschichte der alten Dame und ihres Besuchs rein, Wo, in welcher Konstellation, in welcher Situation, in welcher Parabel könnte man Dürrenmatt am besten wiederfinden?
Also ich habe jetzt auch nochmal in der Beschäftigung, intensiveren Beschäftigung mit ihm, habe ich nochmal den Film geschaut, Es geschah am helllichten Tag, 58 gedreht, nach eben einer Erzählung von Dürrenmatt mit Heinz Rühmann und dem wirklich fantastischen Gerd Fröbe. Das ist eine Geschichte, die einen wirklich packt über einen Mädchenmörder, einen Kindesmörder.
Das Trauma unserer aller Kindheiten, ehrlich gesagt.
Genau, das Trauma unserer aller Kindheiten.
Hat, du kennst den auch, jeder, ja, ja, natürlich. Also ja. Den habe ich irgendwie mit Oma im Wohnzimmer in die Couch geduckt, geguckt. Also ich glaube ja, das war so in dieser Zeit, wo ich aufgewachsen bin, 70er, 80er Jahre, ist der ja ständig im Fernsehen gelaufen.
Ja, ja, genau. Also, interessant.
Und jeder hat ihn zu früh gesehen.
Ja, ja. Und das finde ich aber eben nochmal eine Sache, die jetzt man nicht mit Dürrenmatt in erster Linie verbindet, ja, diese Beschreibung dieses Kindsmörders, der ja eben von Fröbe da mit dieser unglaublichen Schattierung, würde man sagen, zwischen liebenswert und grausam, ja, gespielt wird. Das ist so eine der Geschichten, die mir, wie soll ich sagen, jetzt jenseits der großen Klassiker, Physiker und Besuch der alten Dame, die man in der Tat irgendwie, ist ja fast schon ein moderner Hamlet, ja, der einfach hoch und runter gespielt wird und da kein richtiges Urteil mehr zu hat. Aber da sind, finde ich, eben noch, sind noch Entdeckungen zu machen in dem erzählerischen Werk. Auch Der Tunnel, eine frühe Erzählung von Dürrenmatt, die davon handelt, dass ein Zug in einen Tunnel fährt und auf einmal abbricht und sozusagen ins Erdinnere runterfällt. Also so fast schon fantastische Elemente tauchen da auf. Ja. Das hat mir auch Eindruck gemacht. Aber ich könnte jetzt gar nicht sozusagen das eine Lieblingsstück oder so sagen, weil das muss ich schon auch bekennen. Ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Dürrenmatt-Liebhaber, auch nicht unbedingt jetzt intensiver Kenner, sondern in der Tat vom Theater her begegne ich, also vom Theater jetzt herkommt, begegne ich ihm doch eher mit einer etwas größeren Skepsis als dem erzählenden Prosaautor hin.
Wir müssen jetzt doch mal auf die Biografie kommen. Du hast ja 700 Seiten nicht ganz umsonst gelesen. Ulrich Weber hat sie geschrieben, bei Diogenes ist sie erschienen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist das Buch und kommt man Dürrenmatt näher dadurch?
Also das Buch hat 700 Seiten, was schon mal besser ist als 1000 Seiten. Das war nämlich die letzte Biografie von Peter Rü, die 2011 erschien. Und die ist sogar nur bis zur ersten Lebenshälfte, also hat nur die erste Lebenshälfte beschrieben. Ich verstehe nicht ganz, um es vorweg zu sagen, und dann kommen wir auf alles Positive, aber ich verstehe nicht ganz, warum man 700 oder gar 1000 Seiten braucht, um das Werk und Leben von Friedrich Dürrenmatt darzustellen. Ich glaube nicht grundsätzlich, dass Biografien besser werden, wenn sie länger sind, weil die Gefahr, und die ist hier ganz eindeutig, ist das so, das passiert, würde ich sagen, die Gefahr besteht darin, dass man einfach immer noch additiv noch einen Fund und noch einen Brief und noch irgendetwas zitiert, um etwas zu suggerieren, was sowieso ja nie zu vollführen ist, nämlich Gesamtheit, allumfassende Darstellung einer Person. Bei dieser Biografie ist das Problem eben der Addition und der unglaublich ausschweifenden Art der Darstellung, die auf eine ganz paradoxe Weise dazu führt, dass je länger man liest, desto weniger hat man eine Vorstellung von dem Typen Dürrenmatt. Man versteht immer weniger, wer das eigentlich gewesen ist. Ja? Also ganz seltsam. Ich denke, wenn man das auf 400 Seiten gemacht hätte, wäre es vielleicht besser gelungen. Was natürlich ein Fakt ist, Dürrenmatt hat kein besonders spektakuläres Leben gelebt. Hab's ja schon angedeutet. Nicht? Er selber hat gesagt, ich habe keine Biografie, also soll er gelegentlich gesagt haben, und damit eben sein äußerlich ruhiges, bürgerliches Leben in einem, wenn man so will, ja an Gütern reichen, aber Erfahrung armen Land wie der Schweiz gemacht zu haben. Nicht? Also er hat anders als Frisch eben immer darauf Wert gelegt, dass sein Leben eigentlich keine Rolle spielt. Und das stimmt auch, muss man ehrlicherweise sagen. So wahnsinnig viel erlebt er nicht. Ja, der ist da in der Schweiz und hat sozusagen so ein bisschen ein Erweckungserlebnis. Und das schildert der Weber dann doch auch ganz eindrücklich, also diese sozusagen, wie man aus diesem Dorf herauskommt zum Schriftsteller. Das, so stellt es jedenfalls Dürrenmatt selbst dar, ist 1942, als er zufällig an einem Wintermorgen in Zürich an eine Gedenktafel von Georg Büchner stößt und sich danach in ein Café flüchtet und eine erste Geschichte schreibt. So ist das Erweckungserlebnis zum Schriftsteller hin. Und von da aus...
Wobei das ja auch ganz lange irgendwie diffus war, weil er wusste ja auch nicht genau, soll er nicht irgendwie Maler werden oder doch, aber Künstler war irgendwie klar, ne?
So ist es, genau. Ja, die Mutter, die wie ja so häufig in solchen Biografien, also dann eher eine geringere Rolle spielt, die scheint ihn doch mehr als er selber gewusst hat, beeinflusst zu haben. Er hat eben immer nur so stark gemacht, den Kampf sozusagen mit dem Glaubensdogma und dem christlichen Elternhaus. Die Mutter muss eine literarisch sehr versierte und gebildete Frau gewesen sein, die ihm eben das Erzählen und so beigebracht hat, wenn man so will, oder nahegebracht hat. Aber in der Tat hat er sich zunächst da als Maler gefühlt und hat das sein ganzes Leben ja lang auch weiter getan, immer nebenbei gemalt und gezeichnet. Dazu kann ich allerdings jetzt wirklich gar nichts sagen. Das, was ich da an Bildern in dem Buch gesehen habe, ja, wie soll ich sagen, hat mich jetzt nicht besonders überzeugt. Aber das ist ja auch nebensächlich. Er wird nicht Maler, sondern, obwohl er dann eben zum Teil tagelang auch malt, sondern er wird Schriftsteller und beginnt eben seine Karriere interessanterweise auch als Theaterkritiker und schreibt also kräftig Rezensionen, zieht nach Basel mit einer jungen Schauspielerin, die er kennenlernt, und vom Kritikenschreiben kommt er dann auch auf das erste Theaterstück, was er dem Basler Intendanten damals anbietet. Und das wird sofort ein Riesenerfolg, 47. Und von dem Moment an, kann man sagen, späte 40er Jahre, 50er Jahre, 60er Jahre, dauert eigentlich sein Erfolg an. Und das sind die Jahre, die, wenn man es werkbiografisch betrachtet, in der Tat unglaublich ereignisreich und spannend sind. Aber für eine Biografie, um das eben nochmal zu sagen, auch da, es passiert ja nicht besonders viel. Er trifft einmal Brecht und sie reden über Zigarren. Punkt. Das ist es. Ja? Also so ungefähr ist die Lage, wenn man das jetzt wirklich unter dem Aspekt des spannungsreichen Erzählens sieht.
Wie ist das denn mit der Welt, in der er lebt? Also irgendwie möchte man ja dann vielleicht doch wissen, so die dörfliche Schweiz in den 30er Jahren, die haben irgendwie noch ein Verdingkind am Hof. Also das ist ja diese archaische Welt, wird die irgendwie plastisch? Weil das ist ja eigentlich das, wenn man den Typ nicht fassen kann, dass man dann vielleicht die Welt irgendwie versteht.
Ja, das ist natürlich nicht ganz uninteressant, die Frage auch überhaupt einer Welt wie der Schweiz, die damit kämpft er, wenn man so will, ja auch immer verschont geblieben ist vom Schicksal, nicht? Kein Krieg, angeblich keine Schuld. Das ist ja eine der zentralen Metaphern für ihn dann in allen seinen Werken. Und das ist die Frage der Schuld oder eben der Nichtschuld. Und gibt es überhaupt so etwas wie gar keine Schuld? Und er ist auch einer der ersten in der Schweiz, der sich gegen diesen Mythos der unschuldigen Schweiz, der dagegen anschreibt. Also das ist in der Tat nicht ganz uninteressant, wenn man sich vorstellt, dass das eben einerseits bäuerlich, andererseits ist da eben auch eine Milchfabrik schon in diesem Dorf, wo er aufwächst. Also die Moderne, die Technik ist auch schon präsent in all ihrer Gefährlichkeit.
Diese bäuerliche Idylle ist ja auch vielfach einfach konstruiert, ne?
Genau. Sie ist immer, aber man muss ihm schon zugutehalten, dass er das jetzt nicht überidealisiert oder so. Er schildert schon auch immer die Furchtbarkeit sozusagen seiner Herkunft und die Langeweile und so weiter. Aber genau, also diese ersten Erfahrungen dort sind wohl sehr, sehr zentral für ihn. Wie gesagt, da zieht er ganz viel raus dann später. Aber sonst die Welt, die er lebt, ist eben, es ist dann eine Welt nach dem Krieg, ne? Es ist Nachkriegszeit, also das zerstörte Europa, Der Untergang des Römischen Reichs, Romulus der Große heißt eines seiner frühen Stücke, ist dann eine Chiffre für ihn, für das untergegangene Europa oder das am Boden liegende Europa. Versucht dann eben auch ein bisschen die aktuellen politischen Fragen mit aufzunehmen, natürlich immer verklausuliert. Ganz entscheidend natürlich dann Kalte Krieg, Hiroshima, also die Atombombe, die Verantwortung der Wissenschaft, der Naturwissenschaft gegenüber der Gesellschaft, wird dann eben in den Physikern ja ganz groß. Aber er sucht eben immer nach Stoffen, in seinen Theatern jedenfalls, die auch über den eigenen Horizont hinausgehen eben. Und selbst dann in seinem Krimi, sagen wir Regionalkrimi, würde man heute ja fast sagen, Richter und sein Henker, der ja ganz in der Umgebung spielt, selbst da sozusagen braucht es immer auch sozusagen den amerikanischen Einschlag oder so, irgendetwas, was außerhalb dessen ist. Weil die Schweiz an sich, das ist natürlich jetzt klischeehaft, aber es ist natürlich so, die Schweiz ist so satt und wie soll ich sagen, und fertig, wenn man so will, dass für einen Schriftsteller, der da bleibt, dem anders als Frisch, der weggeht, der da bleibt, der muss sich schon was einfallen lassen, um sozusagen zu seinem Werk zu kommen.
Ich bin im Nachwort von Ulrich Weber über einen Satz gestolpert. Da nennt der Biograf Dürrenmatt einen Autor, der auf einer ersten sprachlichen Ebene oft unelegant, sperrig, scheinbar ungeschickt und plump, eigenwillig bis zur Fehlerhaftigkeit auftritt, der in seinen Plots und Pointen die Banalität einbezieht, davon hattest du es ja auch schon, der sich als Maler und Denker betont dilettantisch gibt, der den Karlauer und das Bonmot liebt und das Schöne, Elegante und Ästhetische scheut wie der Teufel das Weihwasser. Das klingt alles erst einmal nicht besonders leicht zugänglich, sagen wir mal so, und irgendwie ja auch kontrastiv zu seinem Interesse am Plot, also an einer eher leichten Zugänglichkeit. Wie ordnest du das ein? Würdest du Weber in dieser Analyse zustimmen?
Ja, ich meine, ich würde schon sagen, das Eindrucksvolle eben ist an Dürrenmatt die Vielfalt seines Werkes. Nicht? Der hat ja nicht nur Romane geschrieben, nicht nur Theaterstücke, sondern auch Hörspiele, Filmplots. Und vor allem würde ich sagen, das, was mir am meisten Eindruck macht bei dieser Gestalt, das muss ich schon sagen, ist die unglaubliche, fast schon nassforsche Produktivität, die der hatte. Ja? Also das kommt in der Biografie wirklich auch toll immer wieder raus, wie er sich zum Teil hinsetzt und Romanskizzen herunterschreibt innerhalb von weniger Tage. Das denkt man ja auch immer, ist so romantisierend, wenn das so steht, aber es scheint wirklich so gewesen zu sein. Er hatte nie Schreibblockaden, er hatte nie irgendwelche Probleme mit seinem Schreiben, ja, sondern er hat immer wieder gesagt, die Stoffe kommen zu mir und dann muss ich sie halt nur ordnen und dann stelle ich sie dar. Ja? Und also man hat das Gefühl eines glücklichen Autors, wenn man das so sagen darf. Ja? Und das kommt eben auch, das führt eben vielleicht auch zu dieser Banalität zum Teil, weil er eben sich nicht zu schade war, ja, weil er eben nicht von den großen sozusagen Komplexen bestimmt war oder den großen politischen Ansprüchen an das Werk oder so. Das hat er alles nicht und deswegen war er sich eben auch nicht zu schade, die Sachen runterzuschreiben und sie immer sozusagen, für ihn war, glaube ich, immer wichtig, dass es irgendwo einen kleinen philosophische Falltür gab, ja, wo man dann sozusagen abstürzen konnte. Und ansonsten sind diese Krimis ja auch wirklich, auch Justiz, wenn man auch daran denkt, 85 später Roman, das sind einfach ziemlich gut konstruierte Plots. Und in der Tat, das Sprachliche oder so, das ist nicht das, was es anziehend macht. Also da haben wir vielleicht auch als, sagen wir mal, jetzt Nicht-Schweizer zum Teil auch Schwierigkeiten mit dem Humor und dem Kabarettistischen, das da drin liegt. Ja. Das muss man ja auch wissen, der Dürrenmatt war sozusagen Zeit seines Lebens eher nicht so geneigt, Schriftdeutsch zu sprechen, sondern hat dieses Land-Bern-Deutsch gesprochen, sehr breites, bräsiges Schweizerisch, sodass er bei manchen Diskussionsrunden in Berlin, gibt so eine Anekdote, ein Student zu ihm sagt, könnten Sie vielleicht mal Hochdeutsch sprechen? Und er sagt, hör, kann ich nicht. Ja, weil er einfach spricht schon Hochdeutsch, aber er versteht es nicht. Also so ungefähr ist das einzuordnen, würde ich sagen. Man darf sich da nicht zu leicht drüber lustig machen, sonst schlägt es einen zurück. Wie gesagt, er hat durchaus existenzielle Wucht hin und wieder, aber es ist in der Tat nicht in erster Linie ein Werk, das durch seine sprachliche Eleganz, seine ästhetischen Voraussetzungen oder so beeindruckt.
Du bist ja jetzt in der Redaktion der Experte für zu Unrecht vergessene Theaterstücke. Ich nenne es jetzt mal so, du hast dich damit viel beschäftigt. Und vor allem Stücke, die eigentlich in unserer Zeit wieder Relevanz oder Aktualität verdient hätten und eigentlich auch wieder auf die Bühne gehören. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist das mit Dürrenmatt? Wird er gespielt? Wird das Richtige von ihm noch gespielt? Oder wie siehst du das?
Ja, also er wird natürlich nicht mehr so viel gespielt wie in den 50er, 60er Jahren. Nicht, das ist, wenn ich das noch kurz vorausschicken darf, das ist schon eine, das würde ich schon sagen, ist eine Art tragischer Situation, ein so unglaublich gefeierter, der wird ja in den 60er Jahren dann auch weltweit gespielt, ne? Das beschränkt sich nicht auf Deutschland und die Schweiz, sondern Peter Brook macht die Inszenierung in Amerika am Broadway, es wird ein Riesenerfolg. Strehler macht es in Mailand und so, der Besuch der alten Dame, das geht durch die Decke, ja, der hat auch ausgesorgt mit diesem einen Stück, ja, das ist schon unglaublich. So, und das endet aber mit einer, wie ich finde, eben sehr, sehr tragischen Situation. Anfang der 70er Jahre, 72, will er nochmal eine Uraufführung machen in Zürich und das geht vollständig in die Hose. Er wird ausgebuht, diese Szene wird nur so am Rande beschrieben in der Biografie, aber ich finde sie paradigmatisch. Ja. Er wird ausgebuht von dem Publikum an seinem Haus in Zürich, wo er die großen Erfolge 27 Jahre lang hatte, wird er ausgebuht und praktisch von der Bühne gepfiffen. Ja. So, und was macht er dann? 72, dann lebt er ja noch 18 Jahre. Das ist, finde ich, unglaublich, diese sozusagen zur historischen Gestalt einkanonisiert, schon damals ist er Schulautor, ja, einkanonisiert zu sein und dann trotzdem eben noch weitermachen zu müssen, obwohl er weiß, vom Theater wird er nie wieder, er wird nie wieder zurückkommen ans Theater, ja. Für immer ist es vorbei. Und das heißt, er versucht alles mögliche andere, nicht? Er wendet sich wieder seinen Zeichnungen zu, er macht Hörspiele, er schreibt dann einen, wie ich finde, ziemlich eindrucksvollen Essay über Israel, also das, bevor ich zu den Theaterstücken komme, ist etwas, was man gerade in der aktuellen Debatte über sozusagen Israel-Kritik und Antisemitismus und so weiter, kann man sich nochmal vornehmen, diesen ziemlich sozusagen gefalteten Essay, den er da schreibt über Israel. Also das sind alles so Ausflüchte zum Theater, kehrt er nie wieder zurück. Das ist richtig eine bittere, sozusagen ein Wegpfeifen, ein vom Platz stellen, was ihn da widerfährt.
Und das wird nur angedeutet in der Biografie, habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich finde, es wird nicht in seiner Tragik, in seiner wirklichen ja auch spannungsvollen und bitteren Melancholie irgendwie herausgestellt. Eigentlich eine Szene, die man sich eben wirklich als ein Kapitel vorstellen könnte, weil man sagen würde, was endet an diesem Abend, ja? Was ist das eigentlich für ein Theater gewesen? Warum hat es keinen Anschluss gefunden? Danach kommen eben natürlich sozusagen das Regietheater, das Dokumentartheater, mit dem man nichts mehr zu tun hat, ja? Aber zum Beispiel diese religiösen Drama, er ist eigentlich der Letzte, wenn man so will, der noch dieses religiöse Drama in irgendeiner Weise in sich trägt, also in einer gewissen Weise ja die Tradition von Claudel, Paul Claudel weiterführt. Ja.
Welches Stück war das damals in Zürich?
Die Missetäter hieß das. Mhm. Die Mitmacher. Okay. Das ist eine Sache, die er eben 72 nochmal, es gibt noch ein paar Stücke danach, Achterloh ist dann ja auch nochmal in dem Versuch, 83, aber also er kommt nie wieder, er kann nie wieder anschließen an diese Erfolge in den 50er und 60er Jahren. Und also das finde ich eine der verschenkten Situationsbeschreibungen, sagen wir mal. Oder auch da könnte man ja richtig ein Psychogramm auch einer Zeitenwende, wenn man so will, anschließen. Ich habe die andere Biografie von dem Peter Rüdi von 2011 nicht gelesen, wie gesagt, 1000 Seiten. Aber in dem, was der Kollege Hieber da geschrieben hat, bei uns klingt das so in der Rezension, als ob da mehr solcher, sagen wir mal, Deutungen gewagt werden. Ja. Gut, aber jetzt zu der sehr guten Fangfrage von Andrea, vergessenes Theaterstück. Also Auf die Schnelle würde ich jetzt keins sagen. Ja, es gibt kein Stück, was ich unbedingt auf der Bühne sehen will. Der Besuch der alten Dame wird nach wie vor gespielt. Warum? Weil es natürlich eine hervorragende Rolle ist. Gerade wir wissen das ja, in Theaterensembles gibt es ein Problem. Es gibt wenig Rollen, gute Rollen für in die Jahre gekommene Schauspielerinnen. Und da ist der Besuch der alten Dame natürlich eine Sache, die man immer noch spielt und auch zu Recht spielt, was eine fantastische Rolle ist, nicht? Die hat haben ja auch alle großen Schauspielerinnen gespielt, von Therese Giese bis Ingrid Bergmann und so weiter. Also das ist da gibt es keinen Mangel an diesen Inszenierungen von diesem Stück. Ich fand ein frühes Stück sozusagen noch vor den ganz großen Erfolgen, also Romulus der Große, den habe ich erwähnt, das ist ja diese Rom-Metapher, Untergang des Römischen Reichs, Untergang Europas. Noch davor gibt es ein Stück und das heißt Der Blinde. Ja, Der Blinde, das ist am 1947, also kurz nachdem er mit dieser ersten Komödie Es steht geschrieben, so einen Erfolg hat, einen Skandalerfolg hat, schickt er gleich ein Stück sozusagen hinterher. Und das ist eben eines, wo ihn dann auch Max Frisch zu gratuliert, das auf eine sehr eindrucksvolle Weise, und das könnte man wiederentdecken vielleicht, also würde ich jedenfalls gerne mal wieder sehen, einen Versuch dazu. Der versucht eben, diesmal ist sozusagen historischer Kontext 30-jähriger Krieg, ein blinder Herzog, also ein erblindeter Herzog, der herumtappt und der all seinen Besitz verloren hat im 30-jährigen Krieg, aber in so einer Art Hiob-Haftigkeit jetzt rechtet mit Gott darüber, ja, also ob ihm das zurecht entrissen worden ist, sein Besitz oder nicht. Und er kommt eben am Ende hiobhaft nicht zu einer völligen Verdammung, sondern Gottes, sondern er verliert all seinen Besitz, aber behält den Glauben an Gott sozusagen. Ja? Und das ist 47, hat so eine alttestamentarische Wucht und könnte man sagen, führt auf eine interessante Weise eben dieses religiöse Drama noch ein bisschen in die Moderne. Und das mal heute inszeniert zu sehen oder jedenfalls Szenen daraus, das könnte vielleicht was werden und hat eben auch noch nicht diesen mir jedenfalls etwas auf die Nerven gehenden komödiantischen, also sozusagen alles ist immer, musst du dich immer in Acht nehmen vor dem Karlauer, der um die Ecke kommt, ja, also was dann später in den Komödien, in den schwarzen Komödien bei ihm kommt.
Wenn man es jetzt zum ersten Mal mit Dürrenmatt versuchen will, welchen Lektüre-Einstieg würdest du empfehlen? Prosa, Drama oder gleich dann doch die Biografie?
Nee, also ich würde vom Prosa-Autor herkommen. Also ich habe es vorhin gesagt, Der Tunnel ist in dieser Ausgabe, ich glaube 52, also die habe ich zu Hause, da geht es um, also das ist eine Anthologie mit verschiedenen Erzählungen, die heißt Die Stadt, und da ist eben unter anderem diese Erzählung Der Tunnel drin, die ich, würde ich empfehlen, also eine Art Kurzgeschichte, die er da schreibt und damals Reich Ranitzky, glaube ich, auch zu einem der wichtigsten Kurzgeschichten der Zeit nobilitiert hat. Da muss man sich jetzt nicht immer drauf verlassen, aber in diesem Falle finde ich, stimmt es. Und er hat da eben mit diesem in den Abgrund rasenden Zug eine sozusagen interessante Metapher gefunden, von der aus er die verschiedenen Probleme der Zeit sozusagen versucht, ineinander in Beziehung zu bringen. Es gibt da auch verschiedene sozusagen Anspielungen auf Zauberberg und andere sozusagen in der Nähe lokalisierte Geschichten. Also das ist etwas, was man mit großem, ja, schon mit großem Eindruck liest, würde ich sagen. Und von da aus, finde ich, kann man sich dem Autor am besten nähern.
Friedrich Dürrenmatt, eine Biografie, ist bei Diogenes erschienen, hat 713 Seiten und kostet 28 Euro. Vielen, vielen Dank, Simon, dass du uns diesen Autor näher gebracht hast, unsere Fragen beantwortet hast. Und vielleicht wenden wir uns jetzt mal den kurzen Erzählungen zu, anstatt den ewigen Physikern.
Danke auch von mir. In den Shownotes und auf unserer Seite faz.net/bücher-podcast, Bücher mit UE natürlich, finden Sie noch ein paar Artikel über Dürrenmatt und was Martin Ebel über das Gedicht Drei Hasen von Christian Morgenstern zu sagen hat, das wir gleich zum Abschluss dieser Folge hören werden. Aus der Frankfurter Anthologie, die jeden Samstag im Feuilleton der FAZ ein Gedicht auf diese Weise vorstellt.
Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben. Liken Sie uns, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, wenn Sie mögen. Und in der nächsten Folge erwartet Sie ein Abend aus dem Literaturhaus Frankfurt mit dem Kinderbuchautor Paul Maar.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
Dankeschön.
Danke.
Drei Hasen, eine groteske Ballade. Drei Hasen tanzen im Mondenschein, im Wiesenwinkel am See. Der eine ist ein Löwe, der andere eine Möwe, der dritte ist ein Reh. Wer fragt, der ist gerichtet. Hier wird nicht kommentiert, hier wird an sich gedichtet. Doch fühlst du dich verpflichtet, erheb sie ins Geviert und füge dazu den Purzel von einem Purzelbaum und zieh aus dem Ganzen die Wurzel und träum den Extrakt als Traum. Dann wirst du die Hasen sehen, im Wiesenwinkel am See, wie sie auf silbernen Zehen im Mondenschein sich wunderlich drehen als Löwe, Möwe und Reh.